Dass die Leistung, die auf dem Platz abgegolten wird, und nicht irgendwelche Fähigkeiten im rhetorischen oder dialektischen Bereich.
Skandal! Servus, willkommen zum Gegenpressing-Podcast. Unserem täglichen, nicht täglichen, unserem. Hallo Jonas.
Hallo, zu unserer täglichen Selbsthilfegruppe,
ja,
oder was?
Ja, irgendwie so, in die Richtung wäre es jetzt wahrscheinlich gegangen. Danke für die Rettung, das Lachen hat mich jetzt vor Schlimmem bewahrt. Ja. Ja, wir nehmen auf und seit dem letzten Mal ist einiges passiert, nämlich die Bundesliga ist wieder gestartet.
Yes.
Wie ist dein Fazit bisher?
Ich bin seit dem letzten Spieltag, also dem dritten Spieltag, wieder richtig drinne. Also das erste Mal seit im Prinzip der Corona-Pause wieder richtig drinne.
Okay. Witzig. Also ja, bei mir ist es so eine, war es ein richtiges Auf und Ab. Ich hatte beim letzten Mal schon gesagt, so diese ganze Champions League-Geschichte war bei mir so, ich sage jetzt mal, durchwachsen auch. Und dann kam natürlich für mich so ein einschneidendes Erlebnis, dass ich würde mal sagen, mein Lieblingsspieler, sofern es noch gibt, beim FC Bayern tatsächlich verkauft wurde oder gegangen ist oder wie auch immer. Und das war für mich schon nochmal eine Delle, muss ich sagen.
Dann, ja, aber dazu muss man sagen, dazwischen war ja der Gewinn des, kann man schon sagen, weltweit wichtigsten Pokals, des Supercups. Da auch nochmal Glückwünsche.
Oh, vielen Dank, ja.
Glückwünsche, ne, ist ja schon wichtig. Und zum Zweiten, kam ja heute ganz frisch am Deadline Day dein neuer Lieblingsspieler, gehe ich jetzt einfach mal von aus, frisch dazu.
Richtig, ganz, ganz frisch, Erik-Maxim Choupo-Moting. Ja, herzlich willkommen, kann ich nur sagen.
Auch von mir.
Ja, aber diese Thiago-Geschichte war tatsächlich so, also ich glaube, je älter man wird, desto weniger hat man jetzt auch irgendwie jetzt so wirklich Lieblingsspieler, wie man es früher hatte. Aber ich muss ehrlich sagen, es war seit langem mal wieder einer und vermutlich mein letzter auch. Vielleicht bin ich jetzt das letzte Mal irgendwie so ein bisschen Fanboy gewesen. Und das habe ich tatsächlich mir dann so überlegt, wann das denn aufhört mit dem Lieblingsspieler haben. Und da wollte ich dich mal fragen, was war denn dein letzter Lieblingsspieler? Also wo du wirklich sagen würdest, ach, da war ich wirklich auch Fan oder so.
Puh.
Oder gibt es den noch momentan?
Nee. Also sehe so ein bisschen ähnlich wie du, das nimmt mit zunehmendem Alter ab. Aktuell gibt es eher Spieler, von denen ich fasziniert bin, aber jetzt nicht so aus Fanboy-Sicht oder so, sondern einfach, weil mich die Spieler faszinieren. Der letzte, wo ich so richtig Fan von war, das ist schon länger her.
Gar nicht das so einfach, gell?
Nee, das war wahrscheinlich eigentlich so noch die erste große Dortmunder Truppe, die ich miterlebt habe, also die 97er Champions League Sieger, wo ich sage, ich war Fan zum Beispiel von Chapuisat.
Und Jan
aber
Koller?
So danach, ja klar, und Jan Koller, aber der ist ja
der
außerhalb
ist ja Familie.
Der ist Familie, der ist außerhalb jeder Fragestellung, aber sonst vielleicht Thomas Rosicki noch.
Ja, ich bin tatsächlich auch, ich habe es bei mir auch überlegt, klar, Mehmet früher, aber dazwischen waren ja schon irgendwie noch andere, aber ich glaube, ich kann es bei mir an den Trikots festmachen, die ich besessen habe oder immer noch besitze natürlich, aber die ich mir damals gewünscht habe oder geschenkt bekommen habe. Und das wären dann so in aufsteigender Reihenfolge Klinsmann, Scholl, Elber, Makai.
Hey, gut, wenn es danach geht, meine letzten beiden Trikots mit Beflockung hinten drauf oder nicht, die nicht doch das eine war vielleicht sogar das letzte, das war Julian Schieber, vollkommen zu Recht auch, ganz klar. Und eins, also dazwischen war glaube ich noch ein anderes und davor war es Tamás Hajnal, also auch beides verständlich.
Absolut,
ganz klar.
Absolut. Ja, also
nee,
und Henri hatte ich natürlich noch, aber der war halt nicht bei Bayern.
Ja, okay. Nee, sonst ist tatsächlich so jetzt aktuell, ich bin zum Beispiel immer wieder aufs Neue richtig fasziniert von Haaland. Einfach mal, man erwartet ja immer so, wann kommt jetzt die Delle? Aber er liefert ja seit einem halben Jahr und das finde ich in dem jungen Alter einfach faszinierend.
Absolut. Ich denke mir tatsächlich auch jedes Mal, mit jedem Tor, das er schießt, ist er noch schneller weg.
Mhm.
Und also auch wirklich faszinierend, aber fast noch faszinierender, hast du mal, es gibt auf YouTube so eine kleine Zusammenstellung von seinen besten Interviews. Und ich, ja, es ist so großartig. Also ja, ja, alle Hörer gerne bei YouTube suchen, irgendwie Haaland Interview, da gibt es dann so eine Zusammenstellung. Ich sag mal unter der Dachzeile, Haaland hat keinen Bock auf Interviews. Es ist eigentlich, ich finde es mega geil, weil er wirklich teilweise, also teilweise ist es auch ein bisschen respektlos, aber zu großen Teilen ist es auch, hält er dieser Sportjournal dir so ein bisschen den Spiegel vor, weil er einfach auf so dumme Fragen einfach wirklich antwortet, wenn so zu Fragen kommt.
Ja.
Und war das ihr Ziel, das heute so und so zu machen? Ja.
Ja, es war auch jetzt wieder phänomenal gut nach dem Spiel gegen Freiburg am Wochenende. War auch wieder eher im Interview und die tolle Runde aus Didi Hamann natürlich. Ja. Ich weiß gar nicht.
Ist er überhaupt noch Sky-Experte oder schon Gott?
Gott, absolut, meiner Ansicht nach zumindest. Und die haben es ja auch schon so angekündigt, so, ja, wir sind ja mal gespannt, was jetzt wieder für ein Interview kommt und dann dem Interviewfutz, ich weiß nicht, ob es Ecki Häuser oder so war. Oh Gott. Ja, Ecki, jetzt gib mal dein Bestes für ein gutes Interview, hahaha. Ne? Und dann Haaland auch wieder mit Kapuze drüber da gestanden und dann so, ja, war ein gutes Spiel von Ihnen, ja. Ja, Sie sind ja auch uneigennützig, dass Sie den letzten Ball querlegen auf Pass lag. Ja, der war in der besseren Position. Ja, vielen Dank fürs Interview. Ja,
danke.
Tschüss.
Also das ist wirklich, also
find ich richtig gut.
Das ist nochmal, jedes Field-Interview setzt denen nochmal wirklich die Krone auf. Das ist wirklich herrlich.
Und auch da müssen wir Glückwünsche hinsenden.
An Ecki Häuser?
An Erling Haaland, der amtierende Diddy-Man. Wurde gewählt von Dietmar Hamann.
Ja, danke nochmal dafür. Ich fand es aber noch geil, bei Thiago an seinem Abschiedstag quasi, also wo dann auch wirklich bekannt gegeben wurde, dass er jetzt endgültig geht, da war das für mich auch so ein bisschen, also was es für mich einfacher gemacht hat, war, dass es so der moderne Fußball in einem Tag komprimiert. Also ich habe mir das extra aufgeschrieben, damit ich es nicht durcheinander bringe. Also am Morgen oder so Mittagszeit veröffentlicht Thiago irgendwie mehrere Abschiedsposts auf Instagram, wo dann, ach ja, es war alles so schön und Bayern wird immer Familie bleiben und so weiter und so fort. 2 Stunden später gibt es dann Bilder und Videos im Liverpool-Trikot. Dann am Nachmittag gibt dann der FC Bayern bekannt, dass Kimmich die Nummer 6 von Thiago übernimmt und kurz darauf geht dann die neue Bundesliga-Saison los. Also am Abend.
Ja.
So irgendwie so, das Rad dreht sich weiter exemplarisch.
Ich dachte, was es für dich einfacher macht, ist, dass er zu deinem guten, alten, väterlichen Freund Jürgen Klopp gegangen ist.
Und dann war es ja noch so, dass ja, er hat ihn nicht verdient. Aber was für ihn spricht, er wollte ihn anscheinend unbedingt haben, deswegen spricht er dann irgendwie auch wieder für ihn.
Aber weil du den modernen Fußball so ansprichst und im Zusammenhang mit euch, das war mir gar nicht mehr.
Den modernen Fußball zusammen mit uns. Also, wo ist da jetzt die Fallhöhe?
Ja, was mir heute erst wieder so bewusst wurde, Douglas Costa ist ja zurück bei euch, wenn ich das richtig gelesen habe.
Großartig.
Und das auch wieder so, dass Uli Hoeneß vor, weiß nicht, 3 Jahren oder so, als er gegangen ist, auch gesagt, der Söldner, gar nicht hierher gepasst mit der Mentalität und jetzt wird er halt zurückgeholt. Also ist jetzt nicht auf euch explizit gespiegelt, es kommt ja öfter vor. Aber auch das ist wieder so ein Stück, ja, moderner Fußball. Erst jage ich ihn vom Hof mit markigen Worten und hole ihn halt 3 Jahre später zurück.
Ja, da muss ich dir aber sagen, das ist für mich ein gutes Zeichen. Weil das nämlich bedeutet, dass Uli Hoeneß offensichtlich zu wenig Einfluss auf die Transferpolitik hat, als dass das eine Rolle spielen würde heutzutage.
So umgedreht, ja. So kann man das sehen.
Mehr anders kann ich es nicht reden. Aber das ist tatsächlich für mich dann was Positives. Ja, aber ansonsten, ich muss sagen, wie gesagt, bei Champions League war das dann bei mir so, boah, ja, nett. Und dann habe ich auch so für mich tatsächlich gemerkt, dass es wirklich so eine Langeweile, eine paradoxe Langeweile, weil der eigene Verein so viel gewinnt. Also Langeweile ist jetzt auf die Spitze getrieben, aber im Endeffekt läuft es darauf raus. Und das habe ich dann so für mich gemerkt, dass es eigentlich seit dem für mich eigentlichen Triple, nämlich 2013, dass es da irgendwie schleichend bergab ging. Weil da kann ich mich erinnern, Finale auch, also komplett all in gewesen, absolut völlig hyped und sowieso. wie in besten Zeiten, ganz normal eigentlich. aber dann ging das irgendwie, ja, so schleichend bergab und dann waren diese ganzen, die ganzen Meisterschaften nacheinander und irgendwie so, ah. Und ja, dann war Saisoneröffnung, da war, ging, war eigentlich so, ja, ja, ist halt Saisoneröffnung. Ich muss ehrlich sagen, ich habe sogar vergessen gehabt, dass es losgeht an dem Tag. Und komischerweise, nach der Niederlage gegen Hoffenheim, also ich habe natürlich trotzdem alles angeguckt, aber nach der Niederlage gegen Hoffenheim, da habe ich irgendwie wieder so ein richtig bisschen Bock bekommen. Und gestern beim Hertha-Spiel, beim Elfmeter in der 90. Da stehe ich aber vorm Fernseher, das kannst du nicht glauben.
Ich wollte auch gerade sagen, wenn dich das nicht aufgeweckt ja, hat, dann
aber das unterstreicht häng, für mich dann,
Nagel.
Ja, aber das ist für mich eigentlich der Beweis dieser, dieser ja, halt zu viel Erfolg-These.
Aber witzigerweise war es bei mir jetzt ähnlich, warum ich gegen Freiburg jetzt das erste Mal so seit Corona auch wieder so richtig, also wie früher dabei war, sag ich mal wie vor Corona und noch früher, und ich halte es da mit Lucien Favre, Augsburg hat uns wach gemacht, wir müssen werden besser, und so war das bei mir dann auch, Augsburg hat auch mich dann wach gemacht, hat mich auch nochmal hinterfragt, ne? Das kann ich noch geben.
Ja, sehr gut.
Und dann voll dabei.
Ja, aber es ist wirklich faszinierend. Also zum einen, dass es dann wieder so schnell geht. Ich meine, ich mache mir da auch nichts vor, wenn jetzt, wenn wir jetzt die nächsten 5 Spiele wieder mit 3 oder 4-0 gewinnen, dann, ja, dann wird das auch wieder der Effekt schnell verpufft sein. Aber da mache ich mir tatsächlich diese Saison jetzt auch nicht allzu viel Illusion, dass das so kommen wird. Ja, also es ist, ja, es ist faszinierend, dass man anscheinend oftmals sowas braucht.
Ja.
Und ich weiß, so. Alle, die jetzt zuhören und kein Bayern-Fan sind, ja, es ist Jammern auf ganz, ganz hohem Niveau, aber es ist halt mein Niveau.
Ja, du hast ja so ausgesucht, jetzt deswegen angefeindet zu werden.
Nein, wow, Jonas, ich habe mir das nicht schlechter. Ausgesucht. Man sucht sich das ja nicht aus, im Normalfall. Naja, aber apropos Bundesliga, da habe ich mal wirklich einen Schwanker mitgebracht. Und zwar, die Bundesliga ist ja jetzt auch in den USA ein ganz großes Thema. Jetzt wird ja immer mehr seit Jahren. Und jetzt spielen ja auch wirklich viele US-Boys, wie Jörg Dahlmann 1995 noch gesagt hätte. Sagt man ja. Doch so, oder? Man sagt
ja,
das
ja,
so. US-Boys.
Du und Jörg Dahlmann, ja. Ihr sagt das so.
Ja. Yankees, die spielen auf jeden Fall dann in der Bundesliga, gerade auch viele Junge. Und ESPN hat das jetzt auch irgendwie gemerkt und hat seit dieser Saison die ganze Berichterstattung, also ESPN für alle, die es nicht wissen, ein sehr, sehr große, wenn nicht sogar der größte Sportsender in den USA, hat jetzt sich auch die Bundesliga-Rechte in großem Maß gesichert und baut jetzt eben auch so das ganze Programm drumherum aus, also so Interviews, Reportagen und so weiter.
Und wer ist da Experte? Erik Wynalda?
Nee, der ist glaube ich bei Fox tatsächlich oder irgendwie sowas.
Ah, okay.
Also die Experten kennt man nicht.
Tom Dooley?
Bitte?
Tom Dooley?
Nee, dachte ich auch. Nee, es ist, warte. Dan Thomas und Alejandro Moreno.
Okay, noch nie gehört.
Nee, ich auch nicht.
Und wenn man einen Casey Keller zur Auswahl hätte, sowieso.
Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob das wirklich das Kernteam nur ist. Ich denke, da wird es schon noch mehr geben. Darum geht es aber auch gar nicht. Sondern es geht darum, dass die so als Start, um darauf auch ein bisschen Lust zu machen, haben die angekündigt, dass sie ein Archiv von 50 Classic Matches der Bundesliga bereitstellen wollen. Und die ersten 10 haben sie da schon bekannt gegeben, welche das sein sollen oder werden. Und ich würde dir gern mal, weil mich interessiert hat, was das denn für Classic Matches denn sind, und ich würde dir gern mal einfach die Paarung und das Ergebnis sagen und dass du sagst, ob dir irgendwas dazu einfällt. Also keine Ahnung, besondere Begebenheit, okay. Torschütze, wie auch immer. Also das erste der 10 Spiele ist Bayern München gegen Werder Bremen, Saison 2003-2004, 3-1 für Bremen.
Das müsste so relativ das entscheidende Spiel, glaube ich, um die Meisterschaft für Bremen gewesen sein.
Richtig. Es war das entscheidende Spiel. Also mit dem Sieg sind sie Meister geworden tatsächlich.
Genau. Und war das nicht sogar in München?
Ich meine, das war noch im Olympiastadion.
Ja.
Ich erinnere mich noch an, also ich muss dazu sagen, ich habe auch die Infos nicht gegoogelt oder so. Ich habe immer nur die Spiele aufgemacht und dass wir es nachprüfen können.
Und ich meine, getroffen Miku und Ailton oder so.
Genau, richtig. Aber das 1-0 hat geschossen.
Keine Ahnung, Paul Stolteri.
Ivan Klasnic natürlich.
Oh, Ivan
und
Klasnic,
ich meine, ja, das war das Tor, wo Oli Kahn den Ball so fangen will oder irgendwie so und ihn dann, ich glaube, wer war das? War das irgendwie sogar Klasnic, der ihn dann umkurvt, dann am 16er Eck irgendwie, weil Kahn den Ball nicht richtig gefangen hat oder irgendwie sowas? War da nicht was?
Das kann sein, so genau.
Also auf jeden Fall grün-orangene Trikots.
Also ich meine, dass mich an das Tor von Miku noch erinnern zu können, so ein Lupferding, glaube ich.
Das
irgendwie, aber es kann noch sein, dass ich da falsch liege. Aber ich weiß noch, Miku und Ailton getroffen.
Auf jeden Fall richtig. Dann als zweites Spiel Borussia Dortmund gegen Bayern München, Saison 2011-2012. Das Ergebnis war 1-0 für euch. Torschütze, Ahnung?
2011-2012. Vielleicht schon Lukas Barrios?
Nee, tatsächlich Lewandowski.
Ah, okay.
Und also ich hätte nichts mehr damit verknüpft, aber es war auch das Spiel, als Robben den Elfmeter verschießt.
Klar, dann weiß ich es wieder.
Und zwar auch eine Vorentscheidung um Titel.
Ja, auch das Tor kann ich beschreiben. Das ist so nach einer Ecke, die wird irgendwie abgewehrt. Und dann schießt Großkreuz und Lewandowski ist noch irgendwie mit der Hacke oder so dran.
Das, keine Ahnung.
Und lenkt den Ball so ein bisschen ab. Ich habe noch eine Erinnerung an das Spiel, das haben wir beide zusammen geguckt.
Nee.
In Würzburg in der Bar. Das war ein Spiel unter der Woche.
Nee.
Ja, 100%.
Warte. Das war. Entschied natürlich nicht in. Ah, doch. 11.04.2012. 11.04.2012. Das war ein. Oh, jetzt ist natürlich, wenn man das mal braucht. Warte, der macht dahinter. Wochentag. Das war ein Mittwoch. Mist. Okay, dann haben wir es tatsächlich zusammen angeguckt.
Ja.
Witzig. Okay, nee, habe ich über. Und in welcher Bar haben wir es angeguckt?
Bei Max und mir in der WG.
Ach, in eurer Bar, ja, okay. Gut, dann nächstes Match. Bayern gegen Hamburg 2012-2013, 9-2.
Da war ich beim Ritteressen. Das Spiel habe ich nicht gesehen.
Bei wem warst du essen?
Beim Ritteressen. Ah. So Rittertafeln und so.
Oh Gott. Machst aber Sachen. Also,
ja.
Also ich hatte überhaupt keine Erinnerung, also dieses 9-2 natürlich, aber dass zum Beispiel das 1-0 Xherdan Shaqiri gemacht hat, hätte ich dir jetzt nicht mehr sagen können. Pizarro 4 Buden, der nicht da diesen Fallrückzieher gemacht.
Das kann sein, ja. Wichtig ist ja auch nicht, wer es 1-0 gemacht hat, viel präsenter müsste ja sein, wer das, keine Ahnung, 9-2 gemacht hat oder so.
Heiko Westermann.
So das müsste man ja wissen.
Ja, weißt du jetzt auch.
Ja.
So, dann kommt Eintracht Frankfurt gegen Hertha BSC 2014-2015, ein 4-4.
Keinerlei Erinnerung.
Habe ich überhaupt keine Erinnerung.
Nee, null.
Bayern Wolfsburg 2015-2016, 5-1.
Das waren die doch des Lewandowski, ne?
Right.
Mit dem, ja.
Und ein zur Unfassbarkeit erstarrter Pep Guardiola. Bayer Leverkusen gegen VfB Stuttgart 2015-2016 4-3.
Nix.
Klingt bei mir auch nix.
Nix.
Vor allem das sind so 2015-16, 14-15 sind so, ja, keine Ahnung, das ist zu weit weg, aber noch nicht zu weit weg.
Ja.
Dann Dortmund gegen Leverkusen 2016-2017 6-2.
Ja, klingelt auch, also ja. Aber so keine Erinnerung. So wirklich.
Leverkusen-Wolfsburg 2016-17 3-3.
Auch nix. Gar nix.
Da kann ich nur dazu sagen, Mario Gomez hat einen Hattrick geschossen für Wolfsburg.
Oh gut, damit ist das Spiel auch erzählt.
Eigentlich schon. Leipzig-Bayern 16-17 5-4.
Ja, da erinnere ich mich irgendwie dunkel dran, aber ich könnte dir auch das Spiel nicht nacherzählen.
Das weiß ich, dass ich das so mehr oder weniger nebenher geschaut habe. Ich glaube, wir waren schon Meister. Da war ich bei einem Kumpel, das weiß ich noch. Hing schon am 3. oder 4. Und dann weiß ich, dass es kurz vor Schluss noch 4-3 für Leipzig stand. Und Robben, meine ich, hat es 5-4 gemacht dann. Vermutlich in Nachspielzeit, Dusel Bayern.
Ja, wie immer.
Und dann noch Dortmund Schalke 2017, 2018, 4-4.
Na, da war ich im Stadion.
Also erinnerst du dich, oder?
Mm. Bis zur Halbzeit.
Das war das, wofür Schalke aber 4-0 vorne war.
Mm, so ähnlich, ja.
Oder? Nee, ernsthaft?
Nee.
Andersrum?
Nein, das war, wir waren 4-1 vorne. Und dann hat Aubameyang muss nur querlegen, dann steht 5-1, dann ist die Messe gelesen, macht aber in seiner arroganten Art, will er selber machen und macht den nicht und dann in der Nachspielzeit oder in der 90. Minute oder so köpft, meine ich, Naldo nach der Ecke, ist 4-4.
Ah.
Und da war es auch so, es hätte vorher schon mindestens 2 rote Karten für Schalke geben müssen,
sicher.
eine für uns. Wurde aber auch gar nichts, oder doch, wir kriegen, Aubameyang kriegt sie dann, glaube ich, auch, oder Gelbrot oder so. Also das war, da war ich im Stadion auf jeden Fall. Da, ich weiß noch, auf der Südtribüne war zur Halbzeit, als es 4-1 stand, das Bier leer. Da kann ich mich noch dran erinnern.
Oh. Oh, kann man natürlich mal machen beim Derby.
Wahrscheinlich kann ich mich auch genau deswegen noch dran erinnern.
Ja. Und ja, das waren die 10 Spiele. Wie ist dann, findest du eine gute Auswahl?
Ich finde tatsächlich so von der Zeitdimension her nicht gut.
Ja, das Einzige, also, was ein bisschen raussticht, ist Saison 2003, 2004. Also, dass die jetzt hier nicht irgendwelche hier den Bremer Pfostenschuss von 1986, das ist mir jetzt schon klar, dass die das, dass das jetzt nicht die Werbung ist, die brauchen, warum sie dann Bayern gegen Bremen reingepackt haben. Ich glaube, die wollten auch Spiele reinbringen, in denen Bayern verloren hat, so Signature-Niederlagen, um da auch zu zeigen, dass das ja nicht langweilig ist.
Nee, das ist alles gut, aber die Namen, die ich auch vorhin mal reingeworfen habe, bei dem wäre es der Experte. Also ich hätte zumindest dann ein Spiel irgendwie, keine Ahnung, aus den 90ern genommen, wo Tom Dooney mitgespielt hat und noch eins irgendwie von Gladbach, wo Casey Keller mitgespielt hat, um vielleicht auch für den US-Markt so mal zu zeigen, wir hatten ja schon immer Leute und jetzt wird es immer mehr oder so.
Ja, oder von Cottbus mit Kevin McKenna.
Eben.
Oder von Wolfsburg mit Claudio Reyna.
Richtig. Ja, könnte man jetzt auch die Brücke schlagen zu Gio.
Richtig. Ja, also manche Spiele waren ein bisschen random, aber klar, die müssten natürlich auch noch andere Spiele reinnehmen. Warum man jetzt Leverkusen, Stuttgart, dieses 4-3, boah.
Naja, sie sind offensichtlich auf Spiele gegangen, wo viele Tore gefallen sind, plus irgendwie Dortmund-Bayern um den El Clasico.
Richtig.
Den deutschen, irgendwie so.
Aber jetzt meine Vermutung. Dann hätte ich natürlich Bremen gegen Stuttgart reingenommen, als Marcelo Bordon, glaube ich, 2 Freistoßtore gemacht hat. Aber schon ein bisschen länger her. Das könnte auch erst in die 2003, 2004 Kategorie sein. Ein bisschen später. Gut, nee, hätten wir das abgehakt, finde ich gut. Haben wir das besprochen. Also ESPN, also wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, was die anderen 40 Spiele sind. Da wird sicherlich schon noch die eine oder andere Perle dabei gewesen sein. Aber das sind die ersten 10 Appetithappen auf jeden Fall gewesen.
Ja, du bleibst ja dran.
Ich bleib dran, ja. Jo, ist da was dabei?
Ja klar, wir müssen die Abschlusstabelle tippen, ne?
Ah, lass uns das aber am Schluss von dem Segment hier machen.
Okay, machen wir. Dann habe ich natürlich noch dabei, wir haben uns, liegt ja auch am Herzen, dass immer mal jetzt junge neue Spieler nachkommen, die vielleicht berühmte Vorgänger in der Familie haben.
Mhm.
Und da war jetzt am Wochenende wieder was dabei.
Ja.
Bei RB Leipzig hat debütiert Joscha Wosch, seines Zeichens Neffe der Zaubermaus.
Ach, Neffe, nicht Sohn.
Nee, Neffe.
Ah, ach krass. Mhm. Okay. Und wurde er auch mal eingeblendet?
Ja, hat gespielt, wurde eingewechselt.
Aber und so ähnlichkeitstechnisch, nicht nur auf dem Platz, sondern auch optisch?
Hat eine wilde Frisur. Also optisch, ja, ich meine, der ist erst 18, ne? Da entwickelt sich das ja.
Gut, sind wir mal ehrlich, Thiago Silva sieht heute noch aus wie 18.
Eben. Und positionstechnisch hat er quasi in der Dreier-Fünfer-Kette linker Außenverteidiger gespielt.
Ah, okay.
Aber kommt auch aus der Jugend vom Halleschen FC.
Ja, ich sehe gerade hier. Ja, gesichtsmäßig finde ich jetzt eine Ähnlichkeit nicht direkt.
Nicht auf den ersten Blick
herstellbar. Zumindest. In Halle geboren.
Klar,
echter aber aus Halle der Jugend. Leipziger Jugend dann eigentlich noch.
Ja, und vorher beim HFC. Ist vom HFC in die Jugend von RB gewechselt. Ja. Aber halt echter hallischer Junge, immer schon.
In seinem Wikipedia-Eintrag steht jetzt schon drin, dass er am dritten Spieltag der Saison 2021 debütiert hat.
Ja, das habe ich, glaube ich, hinzugefügt.
Ah, okay, gut. Wusste
nicht,
dass du da. Ganz schön fix immer auch.
Ja. Dann liegt mir auch im Herzen sowas.
Der Neffe des ehemaligen Profifußballers Darius Wosch. Das liest sich schön. Wer würde das nicht gern von sich behaupten?
Absolut. Ich habe auch gleich überlegt, einen Wikipedia-Eintrag zu mir zu schreiben und auch einfach das reinzunehmen.
Es geht ja gar nicht, Jonas. Da brauchst du jemanden, der dich da stützt.
Ja, ich hätte ein anderes Profil angelegt und, so eine und ein Fake-Homepage als ja. Quelle.
Okay, also wasserdicht wäre das dann.
Ja, absolut.
Was würde da bei Verwandtschaft stehen?
Das uneheliche Kind von Heiko Westermann, Jan Koller.
Oh, nee, das will man sich auch nicht. Sich nicht vorstellen. Ja, apropos alte Legenden. Kennst du den, also die holländische Nationalmannschaft hat einen neuen Nationaltrainer, einen neuen Bondscoach.
Oh, das habe ich gelesen. Ja. Willst du jetzt wissen, wer es ist?
Es ist Frank de Boer.
Ja, genau.
Aber das ist, ja, okay. Aber als ich das gelesen habe, kam mir sofort der Gedanke, hey, der war doch bestimmt auch schon mal. Weil irgendwie habe ich den Eindruck gehabt, ohne es dann nachgeschaut zu haben, es sind doch irgendwie, du kennst jeden holländischen Nationaltrainer. Du kennst jeden, so gefühlt.
Da habe ich mal einen Artikel drüber gelesen, über einen, also von einem holländischen Sportjournalisten, der sich da massiv drüber aufgeregt hat. Das war halt jetzt auch, als sie einen neuen Trainer gesucht haben, dass die nur so einen Pool von 5, 6 Trainern haben, die sich immer abwechseln, quasi.
Da kann ich dir dann jetzt auch noch, weil das hat mir dann natürlich keine Ruhe gelassen, dann habe ich mir mal die Liste der Bonds-Coaches in der Geschichte des KNVB habe ich mal angeschaut. Der Königlich Niederländische Fußballbund. Das war wahrscheinlich gar nicht so falsch.
Der hat sich ziemlich richtig angehört.
Und ich wollte dich mal kurz initial fragen, könntest du mir mal, sag mal die letzten 20 Jahre, grenzt uns mal auf die letzten 20 Jahre ein. Sag mal alle, die dir einfallen und ich sag dir, ob die dabei sind oder nicht. Und ich behaupte, dass du von den ersten 7, die du sagst, sind 5 richtig.
Also es war auf jeden Fall mehrfach Louis van Gaal.
1.
Es war Bert van Marwijk.
2.
Es war Ronald Koeman.
3.
Es war Marco van Basten.
4.
Es war Frank Rijkaard.
Gut, ich glaube, bewiesen. Und jetzt kommt der Knaller. Die stimmen natürlich alle. Und ich habe mal geschaut, welche und wie viele denn eigentlich mehrere Amtszeiten hatten. Und es ist tatsächlich, Rinus Michels hatte 4 Amtszeiten, Dick Advokat 3, Guus Hiddink 3, Louis van Gaal 2, Leo Beenhakker auch 2. Und das sind alles Leute, die man kennt. Und das ist, ja. Das sind schon mal 3, 6, 8, 10, 14. Das sind 14 Amtszeiten von 5 Leuten.
Ja.
Und dann habe ich mal geschaut, wie viele das denn insgesamt waren. Ich habe dann irgendwann so einen Zahlenwurm bekommen. Aber es sind auf jeden Fall über 50 Trainer in der Geschichte bisher. Und lustigerweise, ich habe dann natürlich mit Deutschland verglichen. Deutschland hat nur, was schätzt du?
Wie viele Trainer?
Ja. Wie viele verschiedene Trainer?
Seit?
Immer.
Seit immer? 10 vielleicht?
Ist ganz genau richtig. Und wie viel davon mehr als eine Amtszeit?
Keiner, glaube ich, oder?
Keiner. Und Holland hatte allein in der Zeit, in der Deutschland noch nicht mal einen offiziellen Trainer hatte, nämlich bis 1926, hatte Holland schon 14 verschiedene.
Ja.
Also es hat sich schon früh angedeutet. Ja, also es ist wirklich, wirklich krass, wenn man sich die Liste anschaut. Das hört nicht auf. Also es ist irgendwie ein bisschen wie die Filmliste von Samuel Jackson.
Wobei es in Deutschland ja schade ist, ne? Also ich hätte mir eine zweite Amtszeit von zum Beispiel Erich Ribbeck immer gewünscht.
Ich hätte gewünscht, dass sie nie endet.
Eben. Aber wenn sie schon enden muss, hätte ich noch eine zweite und auch eine dritte noch genommen.
Ja, und weißt du, was wir da halt ja auch für Dinger drin hatten? Also hast du so einen Ribbeck, so einen Rudi Völler, also jetzt nicht, also weißt du, was ich meine? Es ist jetzt nicht so, dass man da sagt, so, oh, aber, also das, ja, Klinsmann war ja auch nicht lang.
Nee.
Und
von 2004 bis
2007, glaube ich, oder? So kurz nach
ja,
der.
Irgendwie sowas, ja.
Also wenn du jetzt mal bei Holland nochmal, um das abzuschließen, also jetzt aktuell Frank de Boer, davor Interim, der war irgendwie einen Monat, das lasse ich jetzt mal nicht gelten, davor dann Ronald Koeman, davor Dick Advocaat, dann wieder kurz Interim, davor Danny Blind, davor Guus Hiddink, davor Louis van Gaal, Bert van Marwijk, Marco van Basten, Dick Advocaat, Louis van Gaal, Frank Rijkaard, Guus Hiddink, Dick Advocaat, Rinus Michels, Leo Beenhakker und da sind wir schon beim Jahr 1990.
Klingt wie die Trainerliste von Schalke 04.
Stimmt. Da fehlt nur noch Fred Rütten. Ja. Fred Rütten, der dann Orlando Engelar mitgebracht hat. Ja, also absolut. Das ist wirklich, ist also unsere holländischen Nachbarn haben da wirklich. Ja, weiß nicht, vielleicht ist es so ein Trend.
Ja.
Gut. Das wäre es von meiner Seite.
Ja, also Gegenpressing-Abschlusstabelle.
Ja, vielleicht nochmal kurz, kannst du nochmal als Intro kurz sagen, worum es da geht und also die kurze Vorgeschichte.
Genau, also wir haben ja in der letzten Saison schon die Tabellenplätze durchgetippt. Und haben pro Übereinstimmung einen Punkt verteilt. Du hast knapp 3-1 gewonnen. Ich muss mich noch mit einem Bayern-Trikot ablichten
lassen. Das wäre die nächste Frage gewesen. Irgendwie, also bist du schon ein bisschen hinterher auch.
Ja, aber ich habe ja ab Mittwoch Urlaub und das steht Mittwoch als erstes auf meiner To-Do-Liste.
Ist doch glatt gelogen.
Ja, nee, tatsächlich. Stimmt tatsächlich. Und ja, ich möchte Revanche haben. Und jetzt wäre nur noch die Frage, alternativer Wetteinsatz oder wieder das Gleiche?
Ja, also ich bin fast für alternativer Wetteinsatz, weil du ja nicht zweimal das Gleiche machen sollst. Also es nutzt dich natürlich auch ab. Ne, ich muss dir gestehen, ich bin blank bei einem alternativen Wetteinsatz. Hast du was überlegt?
Nee.
Wir können ja mal, also falls jemand draußen eine Idee hat, als Wetteinsatz gerne uns zukommen lassen. Wir wählen den besten Vorschlag aus. Und ansonsten, ja, lassen wir es halt nochmal drauf ankommen.
Ich wollte gerade sagen, wir können den Wetteinsatz auch noch nachreichen, weil wenn jetzt unsere Tipps in der Tabelle drinne sind, wird sie ja in Safe gelegt
ja.
Und erst wieder nach Ende der Saison rausgeholt.
Also jetzt die Chance auch, dass die Zuhörer uns da auch einen
richtig
besonders fiesen für dich am Ende.
Ja, so oder so ähnlich.
Gut. Also ich bin, wie gesagt, beim alternativen Wetteinsatz, da bin ich blank, da habe ich nicht korrekt gearbeitet, aber die Tabelle steht.
Gut, dann fangen wir an. Wer wird denn Meister?
Ich habe tatsächlich kurz überlegt und dann bin ich auf den alten Bundesliga-Trick wieder reingefallen, weil initial habe ich gedacht, nee, dieses Jahr irgendwie, das ist eine zu lange Saison und sowieso. Und dann habe ich überlegt, ja, wer denn dann? Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, dann müssen wir sie, glaube ich, doch wieder machen. Deshalb Bayern 1.
Ich bin dies Jahr auf Nummer sicher gegangen bei der ganzen Tabelle und habe überraschenderweise getippt Bayern 1.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob das auf Nummer sicher gehen ist. Aber gut. Platz 2 habe ich Leipzig.
Ich habe Platz 2, den ewigen Zweiten, meine Borussia getippt.
Die habe ich auf 3.
Die hast du auf 3. Da habe ich Leipzig.
Dann habe ich auf 4 Leverkusen.
Leverkusen.
Ist aber auch mehr Hoffnung, glaube ich, als...
Da habe ich Gladbach.
Die habe ich dann auf 5.
Da habe ich Leverkusen.
Jetzt kommen wir, glaube ich, zur ersten, die du wahrscheinlich nicht so weit von hast. Weil es in jeder Saison gibt es ja eine ein bisschen Überraschungsmannschaft. Und da habe ich auf Platz 6 Hertha.
Okay. Da habe ich Hoffenheim.
Ja, könnten wir uns beide ordentlich in den Finger schneiden. Mhm. 7 habe ich Frankfurt.
Da habe ich die Hertha.
Ach, tatsächlich doch so weit vorne.
Ja.
Ah, hast dich auch blenden lassen von den ganzen Einkäufen jetzt am Deadline-Day.
Ja.
Ja, Frankfurt habe ich nicht.
Ich habe die Tabelle tatsächlich schon irgendwie vorgestern oder so, also meine Sachen eingetragen. Deswegen aber jetzt durch den Deadline-Day nochmal unterstützt. Da habe ich gar Riecher gehabt.
Ja, ich habe sie tatsächlich heute gemacht, aber ich habe extra nicht auf die aktuelle Tabelle geguckt, damit mich da wirklich nichts blendet. Ja, Frankfurt habe ich auf 7. Die haben noch irgendeinen, da habe ich mich ein bisschen blenden lassen vom letzten Einkauf vom Deadline-Day. Wen haben die noch geholt heute?
Ich habe heute wenig gelesen.
Und ich möchte auch nicht Deadline-Day sagen.
Ich auch nicht, aber sag's immer.
Am letzten Tag des geöffneten Transferfensters. Ja. Irgendwann haben sie, glaube ich, noch geholt, wo ich gedacht habe, gut.
Am Ende der Transferperiode.
Ja.
Ja, Frankfurt hat's ja schon, da habe ich Hertha.
Hoffenheim habe ich auf 8.
Da habe ich die Eintracht.
Dann habe ich auf 9 Wolfsburg.
Dito.
10 Freiburg.
Da habe ich Stuttgart.
11 Köln.
Da habe ich Freiburg.
12 Bielefeld. Aber auch eher so Wunschdenken.
Da habe ich Union.
13 Stuttgart.
Da habe ich Werder.
14 Union.
Da habe ich Augsburg.
15 Schalke.
Dito.
16 Bremen.
Da habe ich Mainz.
17 Augsburg.
Da habe ich Köln.
Ui, und 18 habe ich Mainz.
Da habe ich Bielefeld.
Das Bielefeld als letzten?
Ja.
Ah, ich glaube.
Ja, seit KS32 dann nicht mehr spielt, sorry.
Ja, ist richtig.
Mein Herzblut verloren gegangen.
Spielt übrigens in Würzburg auch nicht, gell? Immer nur Ersatz bisher. Aber wurde schon gelobt, aber ja, reicht halt nicht. Ja, ja. War ja auch Trainerwechsel, jetzt muss ich wieder neu beweisen. Ja, Bielefeld habe ich tatsächlich auch deshalb so hoch eingeschätzt, weil ich jetzt einen Artikel gelesen habe über, wo sie so statistisch ausgewertet haben.
Uwe Neuhaus?
Bitte?
Über Uwe Neuhaus?
Nee. Wo statistisch ausgewertet wurde, wie Mannschaften, also wie Aufstiegsmannschaften in der nächsthöheren Liga abschneiden, wenn sie besonders gut offensiv, besonders gut defensiv oder ausgeglichen waren. Und in der überwiegenden Zahl der Fälle sind die, die besonders viele Tore schießen, aber auch viele kassiert haben. Also weißt du, so ein Torverhältnis von, was weiß ich, 85 zu 55 oder so, keine Ahnung. Dass die recht schnell wieder runtergehen, weil einfach offensiv ist es viel, viel schwerer, das beizubehalten als defensiv. Und wenn eine Mannschaft aber so als Zweiter oder Dritter in der Relegation mit einer super Defensive, aber vorne halt so lala sind, so durchrutschen, halt wie Union, so ein bisschen, dann sind die Klassenverbleibschancen deutlich, deutlich höher. Und da habe ich mich dann so bei Bielefeld, und weil ich natürlich auch Sympathien für die hege, aber habe ich mich da auch so ein bisschen verleiten lassen und die deshalb recht hoch gesetzt.
Aber es ist super, wir haben nur 3 Übereinstimmungen.
Ja, aber letztes Mal, glaube ich, mehr. Aber es ist lustig, dass wir nur um eins verdreht haben am Anfang gerade.
Ja.
Und Hertha, glaube ich, tatsächlich, also nicht nur wegen den ganzen Einkäufen, sondern ich glaube tatsächlich, so absurd es vielleicht vor 3 oder 4 Jahren oder 5 Jahren geklungen hätte, ich glaube, dass der Labbadia für so eine Saison, da kann der echt was aus so einer Mannschaft machen, so wie bei Wolfsburg vor 2 Jahren oder so. Ja. Ich glaube, der hat sich echt von so einem, war der
Feuerwehrmann?
Ja, so, war der klassisch mal ein Feuerwehrmann?
Ja, finde ich schon, ja.
Ja, auf jeden Fall einen, den man halt immer so geholt hat, wenn es brenzlig wurde. Ob das jetzt dann Feuerwehrmann im Sinne von Abstiegsgefahr oder so, aber wenn es halt irgendwo gebrannt hat und man kurzfristig einen brauchte, dann hat man den meistens geholt. Aber bei den letzten Stationen hat er, glaube ich, echt, vielleicht lasse ich mich da auch nur von der Wolfsburger Geschichte blenden, aber da hat er es auf jeden Fall gut gemacht und ich weiß gar nicht, wo war er denn noch?
Beim HSV?
Ja, gut.
Naja, da hat er auch
Eine Saison war, glaube ich, okay.
Naja, da hat er die Klasse halt gehalten, ne? Und dann nächste Saison halt verkackt und war dann weg, aber Klasse hat er gehalten.
Genau, aber wenn jetzt Labbadia sowas Ähnliches schafft wie mit Wolfsburg, und dann würde ich mal behaupten, hat er bei Hertha momentan bessere Spieler.
Ja.
Dann halte ich das nicht für unrealistisch, dass es bei denen, wenn sie mal so einen kleinen Lauf mal kriegen, dass es da auch tatsächlich, also einstelliger Tabellenplatz auf jeden Fall sein kann.
Ja.
Alles andere. Bundesliga ist ein Tagesgeschäft auch. Wird's wieder gelernt.
Gut, kommen wir zum Kultspieler.
Jawohl, Kultspieler. Den habe ich dabei und ich mache gar keine große Vorrede, sondern werde dir direkt seine demografischen Daten und seine vereinszugehörigen Daten präsentieren. Geboren 1965 in Brakel, ein Mittelfeldspieler, und hat seine ersten Sporen im Profifußball dann bei den Herren beim FC Schalke 04 verdient, wo er ein Jahr blieb, dann zu Bayer Leverkusen, und jetzt kommt so eine kleine Wanderung, das ist ein Wandervogel, zu Bayer Leverkusen für ein Jahr, dann für 4 Jahre nach Osnabrück, für ein Jahr Hertha, ein Jahr Wolfsburg, ein Jahr Kaiserslautern, 2 Jahre Uerdingen bis 98, dann 98 bis 2001, nochmal 3 Jahre erster FC Köln, bevor er dann seine Karriere nochmal in der, ich glaube, Niedersachsenliga oder so ausklingen lassen hat. Klingelt es bei dir?
Ich habe irgendwas im Kopf, aber ich kann es noch nicht fassen.
Das Problem ist, ich kann dir eigentlich gar nicht so viele Tipps geben, weil alle, also da wäre wirklich jeder Tipp wäre fast zu viel. Ich kann dir sagen, das wird aber wenig bringen. Er hat tatsächlich mit Kaiserslautern den DFB-Pokal gewonnen, 96, und war ein Jahr vorher schon mit Wolfsburg im DFB-Pokal-Finale.
Kannst du mir die Clubs nochmal geben?
Ohne Jahre, einfach nur Reihenfolge?
Ja.
Schalke, Leverkusen, Osnabrück, Hertha, Wolfsburg, Kaiserslautern, Uerdingen, Köln.
Nee.
Kommst du nicht drauf?
Nix. Nee.
Ja, sehr schade. Es wäre gewesen, und eine gewisse Enttäuschung kann ich da nicht verbergen, Klaus Dieter.
Oh fuck, Wollitz. Mann. Ja.
Klaus.
Da habe ich es auch.
Dieter Wollitz.
Da habe ich das auch mit Prackel nochmal gelesen gestern. Ich habe ja wie vor jeder Sendung nachgeforscht, was macht er eigentlich?
Der Witz ist, ich habe heute gedacht, das ist das erste Mal jetzt in unserer Kultspielerkategorie, dass ich das an dich übergeben würde. Was hat denn eigentlich unser Kultspieler gerade macht, dass der Rät dann sagen muss, was er macht?
Ja, und ich habe extra, wie immer, halt gestern nochmal nachgeschaut und habe da irgendwo halt gelesen, dass in Prackel geboren ist. Ich habe es aber eben nicht zusammengekriegt. Es hat, ja, bei den Vereinen im Nachhinein klingelt es logischerweise auch, also zumindest bei Kaiserslautern, Uerdingen und Osnabrück. Aber ich bei Prackel hat's geklingelt. Das so, ja, das habe ich doch erst gelesen.
Ja, das sind immer die klassischen Wikipedia-Geburtsorte, die man da.
Mhm.
Ja, also ist wirklich enttäuschend. Und
absolut.
Ich muss auch sagen, dass ja, also dass Pele auf jeden Fall traurig sein wird. Und ja. ja, vielleicht vergibt er dir. Aber kannst du denn sagen, was er gerade macht?
Ja, nix.
Ich habe nämlich auch noch gesucht, habe leider nichts gefunden. Nur, dass er, wie immer, kommen dann die Artikel, wie er dann bei Magdeburg geschasst wurde. Oder hat er selber, das weiß ich schon gar nicht mehr.
Nee, er wurde geschasst. Ich habe gestern...
Wer aufgibt, ist Verlierer. Und mit Verlierer möchte ich mich nicht identifizieren. Und möchte ich mich auch nicht mit auseinandersetzen. Ein Spiel verlieren, ja, aber nicht aufgeben. Das kommt in meinen Dings kommt das nicht vor.
So nämlich, Jonas.
Ja.
Und so ist das, erwartet er einfach von dir.
Absolut.
Aber du hast aufgegeben.
Ja, habe ich. Und ich schreibe ihm aber nachher eine WhatsApp oder wie man das heute sagt.
Ja, macht ja der Pedo, er heißt ja Pedo. Nils Pettersen macht das ja auch immer.
Ja, und das mache ich dann auch. Schreibe ihm eine WhatsApp. Ich hatte gestern kurz Hoffnung, als ich gegoogelt habe, ob er was gefunden hat, war dann da auf einmal ein Artikel vom irgendwie, keine Ahnung, Datum 1.9. oder so. Und da stand neuer Trainer in Osnabrück. Und ich schon so, was? Geil, er geht schon wieder zurück und so und guckt dann war das nur ein Artikel, der neu hochgeladen wurde, aber halt von 2004 oder so, als das erste Mal Trainer in Osnabrück wurde. Und da war ich enttäuscht.
Ich auch. Ich habe aber heute tatsächlich nochmal so ein bisschen Videos gewälzt, was das angeht. Es ist wirklich, es ist immer die gleiche Leier. Es ist der absolute Knaller. Wirklich immer benachteiligt und die anderen kriegen immer alle, die anderen dürfen immer alle, die anderen sowieso, aber bei ihm, bei seiner Mannschaft, in seiner Region, alle immer abgehängt, alle kriegen sie nie was. Und hier sogar Zwickau hat eine neue Tribüne bekommen. Aber der Nordosten.
Ich möchte mich auch nicht beschweren, aber wollt's ja nun mal.
Ja, genau. Und das muss ich jetzt auch mal sagen. Aber der Schiri war top. Hier hätte man gar nicht anpfeifen dürfen. Ne? Das Spiel hätte gar nicht stattfinden dürfen. Und da muss er auch seiner Mannschaft wirklich ein Kompliment machen, wie die trotz des Unbespielten. Also er will dem Schiri auch, also obwohl er angepfiffen hat, hätte er nicht dürfen. Aber trotzdem tolle Leistung, muss er sagen.
Ja.
Und auch beide Mannschaften. Wir haben sogar stellenweise versucht, Fußball zu spielen.
Das ist ein Flugball.
Das ist ein Flugball. Habe ich auch nochmal reingeguckt. Klar. Wollitz, der Analytiker. Und weißt du eigentlich, woher der Spitzname Pele kommt?
Nee.
Wusste ich auch nicht. Weiß aber auch sonst keiner. Und zwar ist anscheinend, also Wollitz hat die Geschichte selber mal erzählt, dass angeblich er den Spitznamen schon hat, seit er 5 ist, wurde ihm der wohl einfach gegeben, sagt er.
Klar.
Und dann war es geil. Das war nämlich so ein Interview, da war er noch aktiver Spieler, glaube ich. Da haben sie ihn das mal gefragt. Und dann hat er gesagt, der Spitzname wurde ihm gegeben. Und dann kommt die Nachfrage, von wem denn? Sagt er, von seinem Schwager. Er war 5.
Ja, und da hatte er schon einen Schwager und der hat ihm den Spitznamen gegeben.
Also wenn er damals wirklich einen Schwager hatte, okay, dann will ich mich hier entschuldigen. Aber in dem Interview klang es mir dann schon so, als dass ihm das war halt das Erste, was ihm eingefallen ist. Schwager.
Ja, aber du weißt ja auch nicht, wie das im Brackel so üblich ist.
Nee, das möchte ich aber auch nicht wissen.
Nee, aber.
Ja, es sind auf jeden Fall viele kurze Stationen. Und dann habe ich noch tatsächlich eine kleine Anekdote gefunden. Ich glaube, in Kaiserslautern war ja auch nur ein Jahr. Ich glaube, da sind sie nicht ganz so gut auf ihn zu sprechen. Weiß nicht warum. Auf jeden Fall habe ich auf so einer Fanseite, da haben sie es auch so halt alle Spieler, die mal für den Verein gespielt haben, mit so einer Kurzbiografie. Und da steht dann O-Ton. Klaus-Dieter Wollitz, der sich ganz unbescheiden selbst den Spitznamen Pelé verpasste, gilt als einer der größten Fehleinkäufe der Vereinsgeschichte. 1995 von Wolfsburg zu Kaiserslautern gekommen, sollte er gemeinsam mit Uwe Wegmann den Abgang des Spielmachers Ciriakos Forza kompensieren, was jedoch zu keinem Zeitpunkt gelang. Wollitz spielte nur ein Jahr für den FCK und wurde nach dem Abstieg zum KFC Uerdingen abgeschoben. Später spielte er noch für den 1. FC Köln.
Ja,
also ich glaube, da hat er nicht so viel Liebe hinterlassen.
Also ich glaube, da ist die Region nicht dankbar, wie sonst eigentlich überall, wo er war.
Da hat der Betze gebrannt, aber nicht wegen ihm. Nee, nicht für ihn, sondern wegen ihm. Ja.
Aber ich meine, ist natürlich auch schon ein Fund, wenn du Ciri Sforza halt mit so einer kongenialen Doppelsechs mit Wegmann und Wollitz ersetzt. Ne?
Wegmann war also, Stürmer, oder? Die Cobra.
Ja, klar, der.
Also geil. Also wirklich... nicht mal die Mühe gemacht, das neutral zu schreiben. Wollitz, der sich ganz unbescheiden selbst den Spitznamen Pelé verpasst, gilt als einer der größten Fehleinkäufe der Vereinsgeschichte.
Aber ich hoffe, dass du interveniert und hast dann geschrieben, nee, das hat er nicht selber gemacht, das war sein Schwager, als er 5 war.
Ja, ja, ich habe in das Forum dann noch reingeschrieben, letzter Eintrag war vom 4.12.1999. Ich habe dann nochmal reingeschrieben. Aber ich hatte zu wenig Treuepunkte, dass ich da einen Thread eröffnen durfte. Deswegen
schade.
Hatte nur 3 Sterne und war Newbie.
Ja.
Deswegen konnte ich das nicht machen. Ja, also das zu Wallets. Deswegen können wir leider da keine, weder positive noch überhaupt irgendwelche Neuigkeiten verkünden.
Naja, sagen wir mal so, wir können ja orakeln. Cottbus hat in der Regionalliga jetzt nicht den besten Saisonstart aller Zeiten.
Die haben doch schon einen ausgetauscht, dachte ich. Oder entlassen, oder?
Ja, haben sie, aber der hat bis jetzt auch noch nicht geliefert. Sagen wir mal so.
Für den Fall.
Das Handy ist an, die Region fordert ihn, also gehe ich von aus. Es kommt.
Es ist aber auch, es ist wirklich, also es ist natürlich jetzt nicht, wie soll ich sagen, es ist jetzt nicht die Messlatte, aber bei diesen ganzen Videos von ihm, egal wie er austickt, was er für Scheiße verzapft und sonst wie, wenn du drunter die Kommentare anschaust, ich würde mal sagen, 2/3 ist immer, ja, wenigstens einer, der noch die Wahrheit sagt, immer aufrechter Junge gewesen, geil, kommt zurück zu Cottbus, Hammer, bester Trainer überhaupt, Wallets, weltbester Trainer. Wirklich, also er hat echt eine gute Lobby.
Das ist eigentlich Traurige.
Ja, aber das ist halt genau der Stil, glaube ich.
Ja.
Ich meine, das bezweckt er damit.
Ja, die Region steht hinter ihm.
Region steht hinter ihm.
Halt so.
Zu Kultspielern noch vielleicht ein kleiner Nachtrag. Noch 2 Personalien müsste ich dir bekannt geben. Eins ganz frisch von heute. Ludovic Magnin als Trainer entlassen beim FC Zürich.
Ah, schade.
Ja. War auch eher so ein ständiges Ab statt Auf und Ab. Deswegen hat jetzt diese Ehe jetzt auch ein Ende gefunden. Und Ronny ist zurück in Deutschland.
Wo?
Beim 1. FC Novi Pazar in der Berlin-Liga, 6. Liga. Die sind Aufsteiger, wollen aber gleich wieder hoch. Und Ronny ist jetzt 34 und hat offensichtlich noch Großes vor. Ein Interview mit ihm gelesen. Und ich gebe da ein paar Auszüge, ist nämlich herrlich. Also zu seinem Debüt hat er gesagt, es war sehr gelungen, ich habe mich auch gleich gut zurechtgefunden und hätte gerne noch die 2. Halbzeit gespielt, musste aber leider aus taktischen Gründen wegen der vorherigen roten Karte eines Mitspielers ausgewechselt werden. Sicher. Ja,
da muss man den Trainer auch verstehen.
Natürlich war er
opfern
fit.
Dann.
An der Fitness lag es nicht.
Sicher, nein. Nein.
Dann zu seinen gefürchteten Schüssen hat er gesagt, ich hoffe, dass die nächsten Spiele die Möglichkeit dazu bringen, bald werde ich auch treffen. Mein Schuss mit dem linken Fuß ist eine Gabe Gottes und so hart wie eh und je. Dann auf die Frage, ob es denn keine anderen Angebote außer der 1. FC Novi Pazar gab. Es gab auch andere Möglichkeiten, allerdings hat mich das Projekt Novi Pazar überzeugt.
Klar.
Und dann auf die Frage, was er denn seit seiner letzten Profistation, Klammer auf, im Jahr 2017 gemacht hat. Ich habe vor allem trainiert, auch wenn es durch Corona unglaublich schwierig war in den letzten Monaten. Mein Personal Trainer Zuli Zazai hat mich richtig fit gemacht.
Ja.
Also Ronny hat seit 3 Jahren mit einem Home Trainer trainiert. Sicher.
Ist das erste Mal in seiner Karriere wirklich fit.
Das glaube ich. Ja, ich habe ein Bild gesehen. Ich glaube, also man soll ja nicht immer im Optischen. Hat er natürlich auch ein pausbäckiges Gesicht, aber den Bauch habe ich nicht gesehen. Sag ich ganz ehrlich, den Bauch habe ich nicht gesehen.
Ja, es war auch ein ungünstiger Kamerawinkel. Das kenne ich. Ne? Oft auch Bilder von mir.
Ja.
Ungünstig.
Das kann ich bestätigen. Wobei. Ja. Man bei dir immer dann, also bei dir waren die Bilder immer so ehrlich, man hat alle Kinder gesehen. Bei Ronny bin ich mir nicht sicher, ob wir jedes Kind gesehen haben.
Ja.
Ja, also auf jeden Fall, Ronny ist zurück und hat schon als Kind in Novi Pazar Bettwäsche geschlafen.
Das ist schön. Und dann kriegt ja diese Altherrentruppe Wobadin Spandau oder so, ne?
Von
der du mal erzählt hast.
Ja, sowas.
Kriegt die ja Konkurrenz jetzt.
Stimmt, aber die sind, glaube ich, relativ schlecht. Spandauer Kickers heißen sie, glaube ich. Waren das? Ja.
Ja, meine ja.
Ja, also das zu Ronny.
Ja, Schwerpunkt. Ich habe mir mal gedacht, es ist ja jetzt in der Diskussion, dass die Abseitsregel, Klammer auf, mal wieder, Klammer zu, geändert wird. Und da würde ich heute mit dir ganz gern mal drüber diskutieren. Würde mal kurz vorstellen, wie es dazu kam und was geändert werden soll. Und dann würde ich gern mal wissen, wie du das bewertest. Der Hintergrund ist, dass durch unseren allseits geliebten Videobeweis die Abseitsstellungen ja immer genauer bewertet werden und ja jetzt ganz oft so wirklich Millimeterentscheidungen sind, die ja auch durch den Videobeweis teilweise 2-3 Minuten dauern, was ja dann auch das Spiel so ein bisschen verzögert. Da kam einer in meinen Augen der größten Trainer, die wir hatten, Arsene Wenger, auf die Idee, könnte man vielleicht mal was dran drehen. Jetzt fragt man sich, warum Arsene Wenger? Der sitzt in einem so sinnvollen Gremium von der UEFA, dem International Football Association Board, die sich mit so Regeländerungen und sowas beschäftigen.
Kurz IFAB, falls man das schon mal gelesen hat.
IFAB, genau. Und der Hintergrund ist so ein bisschen diese sehr langen Unterbrechungen, nicht mehr entstehen zu lassen, wenn irgendwie der Stürmer nur mit einer Zehenspitze oder mit einer Haarspitze oder sowas im Abseits gestanden hat. Das dauert ja dann häufig sehr lange, bis der Videobeweis und der Schiedsrichter, Videoschiedsrichter das entschieden haben. Und jetzt gibt's die Überlegung, dass es so eine Art Toleranzbereich gibt beim Abseits. Es soll eine klare Regelung ohne Ermessensspielraum sein. Und es soll quasi so sein, dass wenn der Stürmer ein ganz kleines Stück näher am Tor steht als der letzte Verteidiger, dass es da so einen Toleranzbereich dann gibt. Also, dass er sozusagen ein bisschen im Abseits gestanden hat und das okay ist.
Also im Prinzip wie die Toleranzschwelle beim Blitzer.
Genau. Das soll sein, um so auch den Schiedsrichtern einfacher zu machen, dass nicht so lange Pausen zu entstehen. Und, was auch ganz klar gesagt wird, das soll zu mehr Toren führen. Und Arsene Wenger hat das so erklärt, also dass die gleiche Höhe sozusagen neu definiert werden soll. Und er hat dazu gesagt, man ist nicht im Abseits, wenn ein Körperteil, mit dem man ein Tor erzielen kann, noch hinter dem letzten Verteidiger oder auf gleicher Höhe ist. Also so ein bisschen umgedreht zu jetzt. Jetzt reicht's ja, wenn ein Körperteil, mit dem man ein Tor erzielen kann, im Abseits steht. Und jetzt soll das rumgedreht werden, wenn ein Körperteil, mit dem man ein Tor erzielen kann, nicht im Abseits steht.
Mhm.
Und da würde ich mit dir jetzt gerne mal diskutieren, ob du das für sinnvoll hältst, ob du glaubst, dass das wirklich zu mehr Toren führt und ob du glaubst, dass es den Videobeweis so ein bisschen vereinfacht, im Sinne von, dass nicht mehr so lange Pausen entstehen.
Also, wo fange ich an? Das dass man das jetzt umdreht. Also, warte mal, vielleicht erstmal die Frage, wurde das jetzt schon irgendwo mal getestet oder sprechen wir hier von, also haben wir irgendwie, gibt's Daten, wo man sagen kann, wir haben das getestet und es lief so und so, oder ist es jetzt bisher noch wirklich im luftleeren Raum?
Also eine Auswertung gab's noch nicht. Es gab einzelne Turniere, unter anderem ein U19-Turnier in Deutschland, wo das getestet wurde. Aber da gab's jetzt noch keine, also es gibt noch keine belastbare Datenbasis, um zu sagen, da fallen mehr Tore durch, das klappt super und so, weil bei den Turnieren, wo es bis jetzt getestet wurde, im Jugendbereich unter anderem der Videoschiedsrichter auch nicht zum Einsatz kam.
Absolut sinnvoll ist es dann auch so zu testen. Naja,
richtig.
Gut, dann, also das Erste, was mir dazu einfällt bei der Toleranzgeschichte, ist grundsätzlich, ja, gute Idee. Ich frage mich nur, wo der Nutzen ist, dass es schneller gehen soll, weil sich ja die Grundvoraussetzung, nämlich es gibt einen strafbaren Bereich, der irgendwo anfängt. Daran hat sich ja nichts geändert. Und dadurch, dass du einen Toleranzbereich schaffst, würde ich jetzt denken, dass man sich dadurch eben noch abhängiger vom Videoschiedsrichter macht. Weil den Toleranzbereich, das kannst du von den Schiedsrichtern nicht noch in Realgeschwindigkeit erwarten, dass sie den noch mit einberechnen, kurz, auch nicht von Linienrichtern, Entschuldigung, Schiedsrichterassistenten. Das heißt, dadurch würdest du ja noch abhängiger vom Videoschiedsrichter werden und das wiederum finde ich dann eigentlich so künstlich herbeigeführt nicht sinnvoll. Und wie gesagt, am Ende ist es, ob abseits ist, nach Regel X, ob jetzt vorderstes oder hinterstes Körperteil, ist mir egal, aber ob wir da eine fixe Abseitslinie haben oder ob wir sagen, es gibt eine gedachte fixe Abseitslinie und ab da noch 15 Zentimeter weiter nach hinten ist kein Abseits, dann ist ja nach den 15 Zentimetern auch wieder Schluss. Also du hast ja immer irgendwo einen Punkt, der Abseits von Nicht-Abseits trennt. Und das wird ja immer so bleiben, wenn es die Regel gibt. Deswegen weiß ich nicht, ob man sich das Problem dann nicht einfach, ob man es nicht noch komplexer damit machen würde.
Das sehe ich genauso. Auch wenn man sich dieses Zitat, was ich am Ende gebracht habe von Arsene Wenger, dass jetzt quasi ein Körperteil reicht, was nicht im Abseits ist und dann zählt, hast du ja diese Grenzentscheidungen trotzdem, die du jetzt ja auch schon hast. Diese ganz, ganz knappen Abseitsentscheidungen musst du da ja auch gucken. Ist jetzt das letzte Körperteil noch knapp drinne oder draußen?
Im Toleranzbereich oder nicht, genau.
Ja, und das ist ja das gleiche im Grün wie jetzt. Also ändert sich ja wirklich nichts bei den ganz knappen Entscheidungen. Und bei den klaren Abseitsentscheidungen ist ja jetzt auch schon so, dass der Videoschiedsrichter nicht lange braucht oder es im besten Falle ja der Linienrichter sieht.
Ja, genau. Also da ist der einzige, nennen wir es mal Vorteil, wenn man darauf aus ist, ist tatsächlich, dass es möglicherweise wirklich mehr Tore gibt, weil es eben weniger, weil abseits weniger bestraft wird, beziehungsweise der Stürmer sich ja dadurch einen Tick mehr Vorteil verschaffen kann, den er mit der aktuellen Regelung nicht hätte. Und dasselbe gilt auch für die Regelung, dass das letzte Körperteil maßgeblich ist für die Abseitsstellung und nicht das erste Körperteil. Sprich, das bedeutet ja dann, auf Deutsch, wenn ich schon im Vorwärtssprint bin und meine Fußspitze vom hinteren Fuß ist noch auf der Höhe auf der Höhe des letzten Verteidigers, dann ist es kein Abseits, oder?
Ja, genau.
Okay. Ja, das heißt, ich könnte mir im Zweifel einen großen Schritt Vorsprung kriegt der Stürmer durch die Regelung oder der angreifende Spieler durch die Regelung plus eventuell halt natürlich den Schwung durch die Bewegung, die er da hat. Aber er kriegt im Prinzip einen großen Schritt bis zu einem großen Schritt Vorsprung.
Aber meinst du, also das mit den mehr Toren, meinst du, dass das tatsächlich so zum Tragen kommt? Weil ich stelle mir jetzt auf der einen Seite vor, wenn die Regel jetzt nächste Saison oder so neu eingeführt wird. Aktuell hat man das ja ganz oft so, oder ist das ganz oft immer mal, wenn ein Stürmer einen langen Ball kriegt und denkt, er ist im Abseits, dann zieht er nicht zwingend immer durch, sondern zuckt auch mal einen Moment, wodurch Zeit verloren geht. Und das ist ja so ein bisschen drinne in den Spielern.
Ich glaube, das ist Gewohnheit.
Das ist Gewohnheit. Da müssten die sich die Stürmer oder die Offensivspieler neu dran gewöhnen. Und das Zweite ist ja aber, die Verteidiger können ja in der Zeit auch neu lernen.
Genau.
Und gehen dann lieber einen Schritt mehr zurück, sage ich jetzt mal. Also nicht mehr so sehr auf Abseitsfalle gespielt, sondern gehen lieber ein Stück zurück und machen dann den großen Schritt, den du ja eben angesprochen hast, schon wett, weil sie vielleicht einen Ticken weiter hinten stehen.
Naja, aber dadurch, also auch da verlagert sich das Problem dann nur woanders hin. Wenn der Abwehrspieler tiefer steht, dann hat der Stürmer halt in der tieferen Spielposition den Vorteil. Von daher glaube ich, oder würde ich jetzt denken, dass man eher höher steht, um einfach im Zweifel den noch abseits zu stellen. Also, keine Ahnung, das würde mir jetzt eher, würde ich jetzt glaube ich eher machen, keine Ahnung, ob ich da jetzt zu kurz denke, weil wenn ich tiefer stehe, damit der gegnerische Spieler, damit er den Vorsprung nicht hätte, dann hat er den Vorsprung halt einfach wieder, oder kann er sich denn ja einfach in einer tieferen Spielsituation wieder arbeiten, von daher läuft es auch wieder aufs Gleiche raus.
Ja, aber irgendwann, wenn man es jetzt mal überspitzt formuliert, irgendwann stehst du ja so tief, dass du keinen langen Ball mehr spielen kannst oder keinen Ball mehr in die Schnittstelle so richtig, weil du ja dann im Prinzip ja auf der Torlinie stehst, um es jetzt mal ganz überspitzt zu machen. In meinen Augen führt das eher dazu, dass defensiv geprägte Mannschaften noch viel, viel defensiver stehen, um eben die Kontergefahr oder was auch immer noch mehr zurückzutreiben.
Ist die Frage, ja. Also wenn du natürlich eher ein sowieso schon defensiv eingestelltes Team bist, dann wahrscheinlich. Wenn du nicht so ein Team bist, das sich jetzt irgendwie hinten reinstellt, dann wahrscheinlich eher gehst du ja nach vorne, weil du den Gegner vom Tor weghalten willst. Weil je näher du den, also je tiefer du dich reinstellst, desto näher kommt er ja auch ans Tor ran.
Ja, klar. Aber ich glaube, das führt eher dazu, dass viele Mannschaften noch defensiver stehen.
Na, wobei natürlich auch noch zu diskutieren wäre, ob man jetzt noch tiefer stehen kann als irgendwie mindestens ein Drittel der Mannschaften, die gegen Bayern oder gegen euch spielen. Ich meine, bei euch hat sich jetzt auch schon langsam aber sicher herumgesprochen, wie man gegen euch spielen muss.
Du kannst immer noch den Mannschaftsbus parken.
Ja, das machen ja auch viele. Und dann vorne hoffst du auf Gott und sonst wen. Und auf den Standard halt.
Ja.
Weil erst auf den Standard, dann auf Gott.
Aber ich glaube, wie gesagt, das führt nicht zu mehr Toren, sondern zu noch destruktiverem Spiel. Zumindest bei vielen Spielen.
Vielleicht tut man es auch einfach überbewerten. Am Ende hat es gar keinen krassen Einfluss, weil es einfach weil es zu wenig Einschneidendes am Spiel ändert, was so die Ausrichtung angeht, weil sich das irgendwie so auslevelt. Am Ende ist es halt dann auch nur irgendwie, ob das letzte oder das erste Körperteil, ich glaube, das lohnt sich, oder es ist zu utopisch, dass man das Team jetzt, Teams jetzt aufgrund dieser Regeländerung, dass die so einschneidend ist, dass sie sagen, oh, das könnte man dann für gewisse Spielzüge oder so ausnutzen, das glaube ich irgendwie nicht. Das sehe ich tatsächlich nicht.
Aber was findest du denn? Sollte man an der Abseitsregel und es wäre ja schon eine grundlegende Änderung der Abseitsregel, sollte man da überhaupt rumdoktern? Oder sagst du, es läuft ja eigentlich ganz gut so, wie es jetzt ist?
Ehrlich gesagt, ist es doch wie beim Handspiel. Also für mich, war bis jetzt nie zufriedenstellend, weil es immer Fehlentscheidungen gibt. So das, und da glaube ich auch dran. Ich, ganz ehrlich, ich würde nicht jetzt mittelfristig, nicht mal langfristig, sondern mittelfristig denke, glaube ich, dass wir vielleicht in 10 Jahren wird das ganz einfach über Laser, Infrarot, was auch immer da benutzt wird, dass die Spieler das halt quasi an ihren Füßen haben oder an ihren Körperteilen, die halt abseits stehen dürfen. Und dann gibt es außen Sensoren am Spielfeldrand und wenn es abseits ist, dann vibriert beim Schiedsrichter die Uhr. Weil das ist tatsächlich das Zuverlässigste. Das ist
Torlinientechnik.
Genau, das ist wie die Torlinientechnik. Die funktioniert zu 99,99999%. Und das ist um Längen besser als alles, was du jemals mit dem menschlichen Auge erreichen wirst. Und genauso sehe ich es dann beim Abseits, weil es nämlich den unschlagbaren Vorteil noch hat, dass du, also mit dem Videobeweis kriegst du es wahrscheinlich genauso, mit der genau gleichen Wahrscheinlichkeit hin, nur der Videobeweis dauert halt einfach immer. Und wenn der Schiri das auf die Uhr kriegt, dann weiß er sofort, Abseits oder nicht, und pfeift oder pfeift nicht. Wir müssen jetzt übrigens in Zukunft auch Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter sagen, weil Bibiana Steinhaus ist jetzt leider weg. Jetzt muss mal Nachwuchs kommen. Nachwuchs, also jemand, der nachrückt.
Ja, aber ich möchte dann gleich empfehlen, den Genderstar mitzusprechen.
Gut.
Macht's einfacher, also ist kürzer.
Gut, machen wir.
Einfach. Und ich möchte zu dem, was du eben ausgeführt hast, einen sehr bekannten Fußball-Podcast empfehlen, der sich genau mit der Frage in einer, ja, muss man schon sagen, historischen Sendung, hatten wir, glaube ich, vor, weiß nicht, anderthalb Jahren mal, wo du so den Fußball in 20 Jahren quasi vorgestellt hast, da hast du doch auch schon mal ähnlich wie jetzt mit dem Infrarot oder so gesprochen, auch bei Abseits und Foulspiel und sowas.
Bei Foulspiel hatte ich es genau, das ist da, also da habe ich ein bisschen rumgesponnen, was ich mir vorstellen könnte, was so in 20 Jahren, wie sich der Fußball da verändert haben könnte. Und ich glaube, ich habe tatsächlich das mit Fouls gesagt, also dass es irgendwie Sensoren gibt, die dann zum Beispiel, keine Ahnung, im Schienbeinschoner oder halt, ja, die Vibrationen messen oder keine Ahnung, wie das dann nachher laufen könnte. Aber
richtig, das war ohne Schiedsrichter. Ich glaube, da ist die These aufgestellt, dass man nur noch einen Videoschiedsrichter oder sowas braucht. Also genau. Keinen mehr, der auf dem Platz rumhampelt.
Genau, ja. Hm. Und klar, da könnte es dann irgendwann schon noch dahin kommen. Ich würde jetzt mal denken, dass so eine Foulgeschichte deutlich schwieriger ist umzusetzen als die Abseitsgeschichte. Ich weiß nicht, warum das nicht sogar jetzt schon möglich sein sollte. Also ich meine, die Technik gibt's ja, das ist doch, die Clubs machen das ja alle schon selber mit ihren diese kleinen Bikinis, die Spieler immer anhaben in der Vorbereitung, wo Pulsmessung und sowas alles drin ist, da erfassen die ja alle Daten. Es geht ja über GPS und dann gibt's ja auch die ganzen Heatmaps und so. Also das ist ja alles da. Es ist, ich bin mir sicher, dass du da jetzt schon auch abseits damit erfassen könntest. Die Frage ist, wie zuverlässig, ob es dann wirklich diese 99,9% schon sind oder ob man das noch entwickeln müsste. Aber mich würde es wundern, wenn es da noch keine, im Hintergrund noch niemand und noch keine Firma oder sowas gibt, die an sowas arbeitet, weil das ist ja wirklich das Allereinfachste.
Ich nehme an, also ich glaube auch, dass das schon gibt oder eine Technik dafür gibt. Ich nehme an, das wird noch nicht gemacht, weil es wieder ein zusätzlicher Aufwand wäre für Aufsteiger. Und da meine ich jetzt nicht mal erste, zweite Liga, aber zumindest mal schon zweite, dritte Liga oder Regionalliga, dritte Liga oder so, ein zusätzlicher Aufwand, was die wieder einbauen müssten in ihr Stadion. Was man ja auch immer dritte Liga und beim DFB-Pokal und so hat mit dem Videobeweis schon.
Ja, aber
das wieder was ist, was zusätzlich, ich glaube, das kommt noch, aber so nach und nach.
Du meinst, es ist gerade der falsche Zeitpunkt, um das auch noch zu machen.
Genau, jetzt wird erstmal Videobeweis liegentechnisch weiter runter implementiert und wenn das gemacht ist, kommt das nächste, damit man nicht alles auf einmal
das kann durchaus
irgendwie
sein, ja.
Machen muss. Also ich glaube, daran liegt es tatsächlich.
Das kann durchaus sein. Aber ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch zu naiv oder ja, aber ich könnte mir, also ich denke, dass es auch gar nicht so teuer sein wird. Also allein die Sensorik bei den Spielern dann nachher, es gibt irgendwelche, wie heißen diese Teile, die man sich an den Arm schnallt und wo dann deine Schritte zählen und sowas. Solche Dinger kriegst du irgendwie für 10 Euro schon.
Smartwatch?
Ja, nicht Smartwatch, sondern so diese Fitbit-Armbänder, Fitness-Armbänder, ja. Das heißt, glaube ich, ja. Die kriegst du ja schon für ein paar Euro. Und wenn man da jetzt wirklich nur den Chip nimmt, dann, also ich glaube, das ist in der Produktion und wenn du es als Massenproduktion machst, nicht so teuer, dann gehst du halt nicht mit Kobalt aus dem Kongo vielleicht, sondern dann machst du es irgendwie anders, wenn es geht, keine Ahnung, aber ja, also weißt du, was ich meine? Ich glaube, in der Serienproduktion ist es überschaubar.
Aber ich glaube, also du brauchst ja dazu noch die Technik quasi im Stadion. Also du brauchst ja irgendwas, was das von außen ist. Und das hat halt jetzt nicht jeder Drittviertligist und so. Und du musst es ja dann auch vermutlich, damit es Sinn ergibt, auch zur Lizenzauflage machen.
Ja, voll.
Und da glaube ich, sollte man die kleineren Vereine, die gerade aus der vierten Liga hochkommen, halt nicht überfrachten. Also es wäre zumindest mein Gedanke.
Ich glaube, da bräuchte man halt einfach mal eine Summe. Also das ist jetzt, da sprechen wir jetzt sehr im luftleeren Raum, aber weißt du, wenn das nachher eine Summe ist für einen Drittligaverein, der 5.000 Euro, dann finde ich das vertretbar.
Absolut.
Und klar, ist jetzt wirklich mal völlig in Luft. Wenn es natürlich dann wieder bei 50.000, dann ist es eine andere Geschichte. Ich weiß aber nicht, ob das allein von der Technik und ob das so teuer ist. Weiß ich nicht.
Man hat bei der Torlinientechnik ja auch lange rumgemacht, das in Ligen weiter runterzubringen. Und das müsste ja vom Aufwand her, also auch komplett ohne Ahnung davon zu haben, aber ähnlich wahrscheinlich sein. Da brauchst du ja auch nicht so viel.
Ja, da haben sie damals Summen genannt. Das waren auf jeden Fall Zehntausende. Das weiß ich aber nicht mehr genau, wie viel das war.
Aber das dürfte ja nicht so viel billiger oder teurer sein als die Geschichte. Ja. Sag ich jetzt als kompletter Laie in dem Thema.
Ja, da brauchst du halt dann auch wieder auch die Bälle dazu. Und das ist ja wiederum was anderes, ob du das in den Ball einarbeitest oder ob, also das muss der den Verein auch wieder bezahlen und so, als ob du dir die einfach an den Schienbein schon sei es drum. Das ist, glaube ich, auch eine Grundsatzdiskussion, inwieweit das solche Sachen dann nicht gemacht werden sollten, um kleinere Vereine oder kleinere Ligen, untere Ligen dann nicht aus der Geschichte rauszunehmen, weil die sich das auf Dauer nicht, also weil es auf Dauer nicht durchführbar ist. Aber auch da denke ich, ohne da jetzt in der Tiefe drauf einzugehen, das wird es auch immer geben und es wird auch immer weiter so sein, dass sich halt ein Profisport da ein bisschen mehr was die Sachen angeht, sowieso schon entfernt, aber noch weiter dann auch mit solchen Sachen entfernt. Das finde ich aber auch okay grundsätzlich. Es darf halt nicht so sein, dass so eine initiale Hürde, wenn ein Verein dann in den Profifußball aufsteigt sozusagen, da darf die Hürde nicht so hoch sein, dass es nicht möglich ist, sowas zu bezahlen. Das ist dann wirklich ganz weit in die Zukunft gesprochen.
Ja. Um das vielleicht abzuschließen, bist du bei Arsène Wenger pro Änderung oder bist du der Traditionalist, der sagt, soll alles so bleiben, wie es ist?
Ja, also wenn man das jetzt so in dem Kontext Traditionalist und alles so bleiben, wie es ist, dann hört sich das natürlich sehr negativ an. Ich würde mich jetzt in das Lager zählen, aber nicht in diesem, ich will nicht, dass sich was ändert, sondern ich eher aus der Sicht heraus, dass ich nicht glaube oder dass ich noch keinen Vorschlag gehört oder gelesen habe, von dem ich denke, Mensch, das könnte das wirklich positiv verändern, dass wir da dass es der Videobeweis schneller geht, dass die Abseitsregel klarer wird, wie auch immer. Ich finde, die Abseitsregel ist klar. Die ist nur jetzt einfach. Ich habe den Eindruck, dass sie durch den Videobeweis, dass es das tatsächlich, ohne dass man es gewollt hat, verschlimmert hat. Weil jetzt gibt es ganz neue Angriffsfläche für Diskussionen, zum Beispiel, wie lange das dauert oder so. Und die Abseitsentscheidungen sind immer noch so. Aber wenn früher abseits gepfiffen wurde, dann hat man sich die Wiederholung angeschaut, hat gesagt, und dann hat irgendwann konnte man auch die Linie zeichnen. Dann hieß es, ja, war kein Abseits, hätte er pfeifen müssen. Und das war's, weißt du? Das war dann so, Punkt. Es gab nur die Frage, hat er jetzt richtig oder falsch entschieden? Nicht mehr und nicht weniger. Es war eine Frage, um die sie es gedreht hat. Und ich habe den Eindruck, jetzt sind es mehr Fragen, um die sie es dreht. Und man hat auch dem Schiedsrichter eher verziehen, wenn man gesagt hat, ja gut, das kann aber nicht, es ist wirklich schwer zu sehen, weißt du, sowas. Das gibt es heute auch nicht mehr.
Ja.
Also von daher habe ich echt so mittlerweile den Eindruck, dass das ungewollt aus bestem Wunsch raus eigentlich, aber eher vielleicht da andere Fässer aufgemacht hat, die das Ganze komplexer machen in der Bewertung.
Ja, ich sehe das, ich fand deine Lösung eigentlich auch ganz charmant, jetzt erstmal zu lassen, wie es ist. Und wenn die technischen Möglichkeiten dann soweit sind und wie auch immer dann auch bezahlbar sind oder so, man dann das Problem anders nochmal angeht.
Ja, also vor allem, wenn jetzt der Hauptgrund wäre, was ich nicht glaube, wenn der Hauptgrund wäre, dass zum Beispiel, dass jetzt, es gäbe schon so ein Sensorsystem zum Beispiel und man möchte das nicht machen, weil das nicht nochmal was draufkommt und so wie so ein 1, 2, 3, dann könnte man das gleiche Argument aber auch dafür verwenden, um zu sagen, ja, dann ändert aber nicht schon wieder so eine, vermeintliche Kleinigkeit in der Abseitsregel, dann muss man sich wieder umstellen und wieder was Neues und wieder wird es irgendwie nicht besser. Also dann kann man das aus der Sicht auch gleich lassen. Dann lasst es lieber so. Das Einzige, was ich wirklich nach wie vor unsäglich finde und was ich abschaffen würde, ist passives Abseits. Würde ich sofort abschaffen.
Ja, Ja.
Finde ich nach wie vor. Also gerade diese klassische Situation, Spieler, also keine Ahnung, Lewandowski wird geschickt, Ball in die Gasse, steht nicht im Abseits. Leon Goretzka steht aber schon 2 Meter, 3 Meter im Abseits. Hat damit 2, 3 Meter Vorsprung vor der gegnerischen Abwehr. Lewandowski kriegt den Ball, steht nicht im Abseits und spielt einfach quer auf Goretzka, der dann locker einschiebt, weil natürlich niemand hinter ihm herkommt und die 2, 3 Meter Rückstand aufholt. Das ist für mich eine unsägliche Situation, dass das immer noch geht. Weil das ist ein riesen Vorteil, den man da hat, und das heißt passives Abseits.
Ja, also so wie du es geschildert hast, gebe ich dir da recht. Wobei da natürlich auch dazu kommt, passives Abseits, wenn du zum Beispiel in der Schussbahn vom Torwart stehst oder so.
Ja.
Wo ja passiv dann zu aktiv, wie auch immer wird,
da müsste man es halt anders nennen, um Gottes Willen. Also ja, das, ja. Klar gibt's da, man muss es halt abgrenzen, aber weißt du, ich finde es dann insofern auch wieder total inkonsequent, weil die Situation, die ich beschrieben habe, da heißt es ja dann, es ist keine neue Spielsituation und deswegen ist es passives Abseits und zählt. Wenn aber Lewandowski schießt, Goretzka steht zum Zeitpunkt des Schusses im Abseits, irgendwo, wo niemand stört, der Torwart lässt den Ball klatschen und Goretzka schiebt ein, dann ist es Abseits, weil es eine neue Spielsituation. Das verstehe ich nicht. Da verstehe ich den Unterschied nicht. Warum ist das eine neue Spielsituation, das andere nicht?
Ja.
Ist für mich das, völlig schleierhaft.
Das versteht kein Mensch.
Ja, und das ist für mich einfach der Grund, warum ich dieses passive Abseits abschaffen. Dann nennt es andere anders, nennt es, man darf eben, wenn man abseits steht, darf man nicht irgendwie den Torwart oder den Gegnerspieler in der Sicht behindern. Keine Ahnung, kann man mit dem Schwurbel-Regeldeutsch sicherlich lösen. Es kommt, ja, also ich finde einfach der Vorteil, den man dadurch hat, wenn man schon im passiven Abseits steht, ist für mich, ja, ich sag's jetzt mal so, skandalös.
Ja, gut.
In dem Fall hätten wir das ausdiskutiert.
Hätten wir.
Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als dir noch einen wunderschönen Urlaub zu wünschen. Gehst du in Urlaub?
Vielen Dank, ja. Über die Länderspielpause dachte ich, kann man das machen. Verpasst ja nichts.
Boah, stimmt. Stimmt. Hast du wirklich deshalb gemacht?
Ja. Oh.
Du, das Gute natürlich. Ist ja, dass es jetzt von Kicker ja nicht nur die Zeitung, sondern auch die App gibt und dann die begleitet dich ja überall.
Absolut.
Da freue ich mich, in deinen langweiligen Stunden freue ich mich auf viele Screenshots, wie du jetzt wieder, was hast du mir wieder für einen Screenshot geschickt von einem Spiel, wo ich mir denke, wer klickt dieses Spiel an? Warte, ich muss das mal schauen. Also niemand.
Das war Riga.
Also erstmal HSV2 gegen den Haider SV.
Ja gut, das habe ich ja nur angeklickt, weil
nein, hast du, nicht,
du das, da du zwei Tore nicht. Gemacht hast.
Ja, da habe ich 2 Tore gemacht, aber du wusstest ja nicht, was da drin steht. Du hast einfach auf blind 7-0 HSV2 gegen SV Dingsbums da.
Ja gut, die spielen in der Liga mit dem HFC, im hannoverschen Fußball, mit dem HSC, im hannoverschen Sportclub, und da muss ich mich über die Konkurrenz informieren, klar.
Ja, ist völlig klar. Und was war das andere? Ach, das war dein Wettschein.
Ja.
Ja, gut, das verstehe ich ja noch. Da verstehe ich es noch. Ich habe übrigens beim Supercup auf Dortmund gesetzt.
Ja, dumm.
Richtig dumm. Richtig, richtig dumm. Ja, da hatte ich irgendwie noch so ein paar Euro, hatte ich nur übrig und auf dem Konto. Und dann habe ich, das eine war, kennst du ja, wenn man dann so in Wettlaune ist, man denkt so, ah, komm.
Ja.
Wenn es weg ist, ist es weg. Und dann habe ich, das eine war dann auf Dortmund-Sieg und beim 2-2, da war dann schon so, aber dann habe ich das ja verkackt, danke dafür. Und
gerne.
Das zweite habe ich tatsächlich auf NBA gesetzt, dass Miami gegen Lakers gewinnt und irgendwie einen halben Tag,
essig,
ne? Und einen halben Tag später, ja, die besten beiden Spieler von Miami sind jetzt verletzt. Tschüss, ne?
Ja.
Das ist so meine kurzfristige, meine letzte Wetthistorie.
Glückwunsch.
Ja, ey, danke. Ja gut, also NBA könnte theoretisch, egal. Ich melde mich. Dann würde ich dich noch einmal mit unser allem Klaus-Dieter Pehle-Wollitz in den Urlaub entlassen und wünsche dir zwei erholsame Wochen, glaube ich.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Wer aufgibt, ist Verlierer. Und mit Verlierer möchte ich mich nicht identifizieren. Und möchte ich mich auch nicht mit auseinandersetzen. Ein Spiel verlieren, ja, aber nicht aufgeben. Das kommt in meinen Dings kommt das nicht vor.